Übersetzung der Predigt vom 18.04.2020 von Gennadi. Das Thema ist Vorherbestimmung. So ein interessantes Thema. Ich habe ausgesprochen, welche Thematik mich interessiert, und jetzt darf ich darüber predigen. Wir öffnen die Stellen, um die es geht. Für mich war das immer eine schwierige Stelle gewesen. Ich denke, nicht nur für mich in der Schrift, das ist das Wort Vorherbestimmung. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei und unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Also, vorherbestimmt, gerechtfertigt, verherrlicht. Da schleicht sich ein Gedanke ein. Zum Beispiel, der Herr ist kein Anseher der Person. Ist das so? Natürlich ist es so. Der Herr liebt alle. Stimmt es? Und da kommen wir zum Beispiel zu der Stelle, wo der Herr spricht. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Wie? Was ist das? Solche Stellen in der Schrift, die sich angeblich widersprechen, gibt es viele. Was sollen wir damit machen? Wir müssen die Erklärung finden. Die einen hat er vorherbestimmt und die anderen nicht. Soll man sie als Taumellolch wachsen lassen? Bis zur Ernte? Vom unvollständigen Verständnis der Schrift entstehen viele Lehren wie der Calvinismus. Es gibt davon verschiedene Formen mit verschiedenen Nuancen. Der Hauptgedanke liegt darin, dass der Mensch weder wählen noch für sich bestimmen kann. Nichts. Der Calvinist stellt den Menschen so dar, als wenn er moralisches Gemüse wäre, der selbst keine Entscheidung treffen kann und sich nicht richtig bekehren kann. Und der Herr würde angeblich die Entscheidung für ihn treffen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ungläubigen Menschen. In den Gesprächen, wo man ihn zur Bekehrung aufruft und dass er die Sünde weglassen soll und zu Gott kommen soll, er hat etwas gelesen, etwas gewusst, hat etwas von der Vorherbestimmung gewusst und hat die Frage gestellt: Was ist, wenn der Herr mich nicht vorbestimmt hat? Dann braucht man mich nicht zu überreden. Warum belästigst du mich mit diesen Dingen? Sehr interessant wäre, ob so ein Mensch im Gericht sagen kann: Woher hast du das Recht, mich zu richten? Du hast mich doch nicht vorherbestimmt. Wie kann ich mich deinem Willen widersetzen? Dann hätte der Herr kein Recht. Das heißt, der Herr wäre Anseher der Person, wenn er manche vorherbestimmt hat, andere aber nicht. Der Mensch beruft sich auf die Bibelstelle mit dem Pharao. Das ist auch eine interessante Kollision. Der Herr schickt dem Mose zum Pharao: Gehe zum Pharao und sage ihm, dass er mein Volk ziehen lassen soll. Offiziell streng und ins Ohr Mose: Ich werde sein Herz verhärten und er wird euch nicht gehen lassen. Armer Pharao. Er möchte ziehen lassen, aber der Herr verhärtet sein Herz und er kann nicht. Angeblich ist dann der Herr selbst schuld, aber er beschuldigt dabei den Pharao. Und diese Fragestellung bringt uns durcheinander. Lasst uns zusammen den Sinn finden. Es betrifft unsere Rettung und um die Wahrheit zu verstehen, was in der Wirklichkeit los ist. Es gibt noch in Römer 9 eine Stelle, wo wir bei dem Herrn fragen: Warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinen Willen widerstehen? Römer 9, 19, zweiter Teil. Und Paulus macht uns den Mund zu. Ja, o Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Römer 9,20. Lass uns die Wahrheit verstehen. Wir werden jetzt ein wenig abweichen. Ich zeige euch ein Schema und wir erörtern das. Hier haben wir Glauben gegenüber Taten, Neues, Altes, Gaben gegenüber Früchten, Vorherbestimmung gegenüber freiem Wahl und die Richtung. Gottes Wort ist keine tote Philosophie oder Doktrin. Es ist wie die Gemeinde ein lebendiger Organismus. Das Wort Gottes ist auch lebendig. Und eins muss das andere unterstützen. Hier ist auf diesem Bild ein schmaler Weg aufgezeichnet, wie es in Matthäus steht. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und dieser symbolisch enge Weg ist das Bild des ausbalancierten geistlichen Zustands eines Christen. Wie kann man unter diesen scheinbaren Gegensätzen den engen Weg finden? Natürlich werden wir wieder in Gottes Wort die Antworten suchen. Zum Beispiel betrachten wir die Doktrin im ersten Kreis meines Bildes. Rettung nach dem Glauben und werden sagen, wir sind von dem Glauben gerettet, nicht von dem Fleisch, damit kein Fleisch sich rühmt. Gerechtigkeit nach dem Glauben, Rettung nach dem Glauben und so weiter. Alles nach dem Glauben. Und es gibt viele Schriftstellen, die das bestätigen. Amen. Und wenn wir nur mit diesen Schriftstellen appellieren, mit dem Herz glauben, mit den Lippen bekennen, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und so weiter. Nur wenn es mit diesen Wörtern endet, so kann ich euch Dutzende Verse nennen, wo davon gesprochen wird, dass die Taten unsere Rettung beeinflussen. Zum Beispiel, wenn wir Jakobus 2, 14 bis 26 nehmen, dann lesen wir Offenbarung. Der Herr spricht zu den sieben Gemeinden. Ich kenne deinen Glaube, Überzeugungen, Theologie, Kenntnisse und kenne deine Werke. Es gibt den Gegensatz. Es gibt verschiedene Lehren über die Rettung durch Werke, sogenannte Selbstgerechtigkeit. Wenn die Gläubigen in den Gräbern schlafen, schlagen sich, peitschen sich, kreuzigen sich, etc. und sagen, dadurch erhalten sie Rettung. Diese Lehren sind polarisierend, falsche, unbalancierte Lehren. Und in der Wirklichkeit braucht man für die Rettung sowohl den Glauben als auch die Taten. Und deswegen, wenn wir diesen schmalen Weg gehen möchten, und das sind nicht nur die Schwierigkeiten, die auf uns lauern, sondern das ist das Leben eines Christen im geistlichen Gleichgewicht, dann müssen wir die Stelle in der Schrift finden, die diese Gegensätze zusammenführen kann und auf den schmalen Weg führen. Welche Schriftstelle passt dazu, die über Glauben und Taten redet? Es gibt viele davon. Man kann sie finden, wenn man es sich wünscht. Zum Beispiel Galater 5, 6, zweiter Teil. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das ist zum Beispiel die Stelle, die diese polarisierenden Meinungen zusammenführt. Nehmen wir etwas anderes. In unserem christlichen Leben gibt es immer Altes und Neues. Und Jesus hat schon vor langem gesagt, dass man nicht neuen Wein in alte Schläuche gießt, weil die alten Schläuche reißen werden. Und niemand setzt ein Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn das Eingesetzte reißt von dem Kleid ab und der Riss wird ärger. Und niemand, der Alten trinkt, wird zugleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Schon wieder gibt es Widersprüche. Nehmen wir als Beispiel die Gemeinden. Die jungen Gemeinden streben sich nach vorne, wollen Neues einführen, technische Innovationen. Ihr könnt in den Gemeinden das sehen, wo ältere Generationen sind. Sie nehmen das mit Schwierigkeiten wahr. Ich kenne viele Gemeinden in der westlichen Ukraine. Es war sehr schwer damit. Es gab schwere religiöse Überzeugungen. Man darf nicht so. Keine Gitarre, kein Schlagzeug. Gar nichts darf man. Es fanden sich die Jugendlichen, die klüger waren. Die sagten, Radio darf man nicht. Lasst uns dadurch evangelisieren. Echt? Darf man? Und somit hat man eine gemeinsame Lösung gefunden. Oder noch ein Beispiel über einen jungen Pastor. Er kam in die neue Gemeinde und man hat ihn als ihren Diener eingestellt. Und er hat sofort den Flügel auf den anderen Ort verschoben. Auch die Kanzel hat er verstellt. Er hat alles so hingestellt, wie er sich das wünschte. Kommt zum Gottesdienst dort. Wer hat's gewagt? Sagte die ältere Generation. Und es war immer so gewesen. Und hier kam der Jugendliche und fängt an, seine Ordnung einzuführen. Es hat sich herausgestellt, dass er nicht dumm war. Und er sagte, ich stelle alles so zurück, wie es war. Aber jeden Gottesdienst verschob er um 1 Zentimeter. Und in einem Jahr war es alles so, wie er das wollte. Und keiner hat etwas gemerkt. Genauso eine Schriftstelle stecken wir zwischen Alten und Neuen, damit es sich zu einem Ganzen verbindet. Und wir können uns daran anlehnen. Matthäus 13, 52. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und noch eine Stelle für die Früchte, dann gehen wir über zur Vorherbestimmung. Gaben und Früchte. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Ja und Amen. Aber wenn diese Gaben nicht mit Früchten ausgeglichen sind, unserem Charakter, ja, ihr kennt die Früchte des Geistes, dann kann eine Schiefstellung entstehen. Und wenn man sich zu stark an den Gaben anlehnt, man kann zu weit gehen. Es entstehen falsche Prophezeiungen, man kann in Häresie verfallen. Welche Schriftstelle kann hier den Ausgleich bringen? 1. Korinther 14, 1, erster Teil. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um Geisteswirkung. Worauf wollen wir hinaus? Was definiert letztendlich unser Lebensende? Erwählen wir oder bestimmt ausschließlich der Herr vor? Es gibt viele Stellen in der Schrift, wo wir die Wahl haben. Adam und Eva, sie haben ihre Wahl getroffen. Eine Stelle, wo Jesus nach Jerusalem kommt, Matthäus 23, 37, zweiter Teil. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt das nicht gewollt. Ihr habt das Gegenteil gewählt. In dem 5. Buch Mose sehen wir, wo es um Fluch und Segen geht. Ich habe euch heute Segen und Fluch vorgelegt. Erwähle. Also ist Gott gerecht, dass er einige erwählt hat, andere dagegen nicht? Wir werden vom biblischen Konzept ausgehen, die ganze Bibel. Der Herr ist absolut unparteiisch, kein Anseher der Person. Er gibt jedem Menschen sehr viele Chancen. Kein einziger Mensch wird dem Herrn sagen können, du hast mir nicht gesagt. Du hast mir keine Chance gegeben. Natürlich weiß der Herr schon im Voraus über unsere Wahl. Und trotzdem, obwohl er unsere Wahl kennt, behandelt er uns heilig, als ob er nicht wissen würde, was wir wählen. Er gibt uns weiter die Chancen. Der Kern der biblischen Prophezeiung besteht darin, uns im Voraus das Resultat unserer Wahl zu nennen. Das ist wie die Warnung für uns. Denkt nach, Menschen, haltet an. So hat der Prophet Jona Ninive gewarnt. Und sie waren gehorsam. Und der Herr hat die Bestrafung nicht durchgeführt. Jetzt über den Pharao. Wenn der Herr spricht, dass er sein Herz verhärten wird, was ist das? Spielt der Herr mit ihm oder treibt er seinen Mutwillen mit ihm? Nein, das heißt, dass die 400 Jahre zuvor Ägypten seine Chance hatte. Es kommt immer ein Punkt, wo die Rückkehr ausgeschlossen ist. 400 Jahre haben sie die Israeliten getötet, sie haben deren Kinder getötet, sie unterdrückt. Und die Bibel sagte, es kam ein neuer Pharao, der vergessen hat, was Gott Gutes durch Josef für Ägypten getan hat und Gottes Offenbarungen. Und Gott hatte 400 Jahre mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen. Es steht im 9. Kapitel des Römerbriefes, einem wunderbaren Vers, der erklärt, warum der Herr das tat. Was ist denn, wenn der Herr Zorn und Macht zeigen will, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind? Er hat gewartet. Die größte Strafe ist, wenn der Punkt erreicht ist, wo keine Rückkehr mehr möglich ist. Was immer kommt, der Herr bestraft dich nicht, stoppt dich nicht, sondern überlässt dich der Macht der Sünde. Stoppt er uns durch irgendwelche Schwierigkeiten? Wir wissen alle, wie es geschieht. Ja, es steht geschrieben, es hat Gott sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Das ist, wenn der Herr es zulässt, dass der Mensch in die Macht der Sünde und Gelüste gerät. In Wirklichkeit hat Gott zu dem Mose gesagt, dass er zum Pharao gehen soll und zu ihm sagen soll, lass mein Volk ziehen. Das Herz des Pharao aber war verhärtet und er wird es nicht ziehen lassen. Und es ist die Zeit gekommen, die Rechnung zu zahlen für die Erniedrigungen und die Sklaverei. Er hat die Plagen über Ägypten ausgeschüttet. Sie haben vergessen, was davor gemacht wurde. Und es gibt noch ein Beispiel, was noch näher dran ist, Judas. Jesus sagte beim Abendmahl, einer von euch wird mich verraten. Wie sollen sich die Schriften erfüllen? Die Calvinisten greifen sofort nach dieser Aussage und sagen, der Herr hat es geplant, um das Szenario des Verrats zu ermöglichen. Egal, was Judas getan hätte, er musste das tun. Er musste das tun und er hat es getan. Für was hat der Herr prophetisch gesagt? Der mit mir isst, wird mich verraten. Und der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist die Prophezeiung. Konnte der Herr nicht einen normalen Menschen erwählen? Hat er Fehler gemacht? Er hat 12 Menschen ausersehen und einen nicht richtig erkannt. Man gibt uns biblische Prophezeiung, damit wir die richtige Wahl treffen können. Wollte der Herr, dass Judas ihn verrät? Nein, einer von euch wird mich verraten. Das ist der Anstoß für das Herz von Judas. Judas, halte ein. Das ist die Chance. Judas, erfülle das nicht. Können wir sagen, dass Judas in der Mannschaft des Jesu benachteiligt war? Nein, er trug den Beutel mit dem Geld. Wem vertrauen wir die kirchliche Kasse an? Dem verantwortlichsten Menschen eigentlich. Als er sie geschickt hat, die Dämonen auszutreiben und zu heilen? Er war in dieser Mannschaft mit ihnen. Er hat alles beobachtet. Er hat alles gesehen. Im Garten Gethsemane noch ein Schritt. Was hat Jesus zu ihm gesagt, als er gekommen war? Freund, wozu bist du gekommen? In den Wörtern Jesu gab es nie boshafte Ironie, Sarkasmus oder Spott. Er ist den Rechtschaffenen rechtschaffen gegenüber. Er ist so und so kennen wir ihn, aus dem ganzen Kontext der Bibel. Für was bist du gekommen? Gestehe, es gibt letztendlich noch die Möglichkeit. Es gibt noch ein paar Schritte. Du hast in der Tasche das Geld. Schmeiß doch weg, fall auf die Knie. Sage, Herr, der Satan hat mich verwirrt, vergib mir. Nein, Judas geht weiter. Und die letzte Chance. Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Es gibt noch Zeit, jetzt kannst du noch anhalten. Weil Jesus kannte im Voraus diese Parolen. Der, den ich küssen werde, der ist, den ergreift. Und er hat ihn geküsst. Das war der Punkt, wo keine Rückkehr mehr möglich war. Und der Herr hat es zugelassen. Nachher hat Judas erkannt, was er gemacht hat. Er hat das Geld zurückgegeben, aber es war schon zu spät. Kann Judas zu dem Herrn sagen, du hast mich nicht vorher bestimmt? Nein, und keiner wird es sagen können. Hier kann man noch viel dazu sagen. Man kann noch über Salomo sprechen. Jegliche Abweichung von der Wahrheit ist klein, aber es wird bestimmt wachsen. Es ist einfach wunderbar, wie der Herr handelt. Er kennt im Voraus eure Entscheidung. Er benimmt sich so, als ob er es nicht wüsste. Die ganze Zeit gibt er uns Chancen. Welche Bibelstelle stellen wir zwischen Vorbestimmung und freie Wahl? Ich denke, ihr kommt selbst darauf. Es ist aus der Offenbarung 3,20, erster Teil. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist Gottes Teil. Johannes 10, 2, zweiter Teil. Wer nicht durch die Tür in die Schafshürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Für manche, die anderswo hereinkommen, der Herr steht und klopft. Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Amen. So verstehe ich die Vorherbestimmung.